Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. Zu Beginn der Folge möchte ich kurz einordnen, was Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen bedeutet, da dieses Thema im Gespräch mit Celine recht präsent ist. Das Wort Stigma kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wundmal. Stigmatisierung bedeutet also wörtlich jemanden zu brandmarken. Im Sprachgebrauch bezieht sich das Wort auf die Verknüpfung eines bestimmten Merkmals, wie zum Beispiel einer psychischen Erkrankung, mit negativen Eigenschaften oder Vorurteilen, etwa die Person ist unberechenbar oder gefährlich. Insbesondere Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind oder andere Psychoseerfahrungen haben, werden oft pauschal als gewalttätig und unberechenbar angesehen. Menschen mit Depressionen oder einer Suchterkrankung hingegen hören beispielsweise oft, dass es ihnen nur an Selbstdisziplin fehle oder dass sie sich mehr anstrengen müssten. Die Gründe und Erklärungsansätze für Stigmatisierungsprozesse sind vielschichtig. Vor allem spielen fehlendes oder veraltetes Wissen eine Rolle, sowie klischeehafte, stereotypisierte und nicht selten negative Darstellungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen in den Medien. Bruce Link und Joe Falan definierten diesen Prozess der Stigmatisierung in ihrem 2001 veröffentlichten Artikel Conceptualizing Stigma nach 5 Komponenten, die ich kurz an einem Beispiel durchgehen möchte. Zuerst werden Unterschiede zwischen Menschen aufgegriffen und herausgestellt. Zum Beispiel, Menschen mit Schizophrenie sind manchmal wahnhaft, Menschen, die nicht erkrankt sind, sind es nicht. Dann werden auf Basis vorherrschender kultureller Normvorstellungen Personen mit unerwünschten Eigenschaften gelabelt, mit negativen Stereotypen, wie zum Beispiel Menschen mit Schizophrenie oder Psychose sind unberechenbar und gefährlich. Menschen werden dann in verschiedene Kategorien eingeteilt. Es entsteht ein gewisses Maß an Trennung zwischen dem Uns und dem Ihnen oder die Anderen. Alle mit negativen Stereotypen gekennzeichneten Personen erfahren Statusverlust und Diskriminierung. Zum Beispiel möchte vielleicht der Arbeitgeber aufgrund von Vorurteilen Menschen mit Schizophrenie nicht einstellen. Dies schafft Ungleichheit im Zugang zu sozialer, wirtschaftlicher und politischer Macht, was wiederum die Identifizierung von Andersartigkeit, die Konstruktion von Stereotypen, die Aufteilung von Menschen in verschiedene Kategorien und dann die Missbilligung, Ablehnung und Ausgrenzung ermöglicht. Die Ausgrenzung und Diskriminierung kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen, im Rahmen zwischenmenschlicher Beziehungen, dass man mit den Personen nichts zu tun haben möchte, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, durch Politik oder durch eine diskriminierende Darstellung psychisch erkrankter Menschen in den Medien. Stigmatisierung kann für die Betroffenen emotionale Folgen haben, zum Beispiel auch eine Verschlechterung des psychischen Befindens. Außerdem haben Studien gezeigt, dass allein das Gefühl einer Stigmatisierung ausgesetzt zu sein ausreicht, um die Gefahr eines Suizids bei Betroffenen zu erhöhen. Und Stigmatisierung kann auch tatsächlich wirtschaftliche Folgen haben. Beispielsweise sind Menschen mit psychischen Erkrankungen in besonderem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen. Sie haben ein erhöhtes Risiko zu verarmen oder obdachlos zu werden. In Deutschland tragen insbesondere Professor Matthias Angermeier und Professor Georg Schomerus zur Forschung zu Stigmatisierungsprozessen und zur Aufklärung bei. Wenn euch da weiterführende Informationen interessieren, dann schaut gerne auch nach diesen beiden Namen und schaut gerne, was wir dann noch so in den Shownotes verlinkt haben. Jetzt möchte ich Celine noch vorstellen. Celine Zimmerer ist Peer-Forscherin in der Arbeitsgruppe von Professor Schomerus, ist in Ausbildung zur Ex-In-Genesungsbegleiterin und Autorin. Sie schreibt über ihre eigenen Psychose- und Psychiatrieerfahrungen. Mit Mitte 20 wurde ihr Leben durch die erste psychische Krisenerfahrung auf den Kopf gestellt und in ihrem Buch Ausbrüche, das verlinken wir euch in den Shownotes, schreibt sie mutig über den Ausbruch aus der Psychiatrie, dem Ausbruch aus sich selbst und aus den Erwartungen der Gesellschaft. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Celine.
Ich freue mich auch richtig doll, hier zu sein.
Ich habe ja im Vorfeld schon kurz ein bisschen was zu dir erzählt und wir steigen gleich auch nochmal ein zu, was ist eigentlich eine Peer-Forscherin und so weiter und so fort. Wir werden heute über ganz viele Dinge sprechen. Aber als erstes würde ich dich gerne fragen, der Podcast heißt ja Mythos Psyche, was ist so deine Assoziation oder Fantasie dazu?
Mhm. Also ich glaube, ein großer Mythos ist ja, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen gewalttätiger sind als der Rest der Bevölkerung. Und ich habe da tatsächlich auch letztens irgendwie nochmal Studien gelesen. Es gibt schon so welche aus den 2000ern und davor, wo eben zum Beispiel gesagt wird, also meine Diagnose ist ja Schizophrenie, und wo wirklich gesagt wird, ja, Menschen mit Schizophrenie, die sind eben gewalttätiger als andere Menschen. Und das finde ich halt richtig krass, weil ich glaube, solche Studien, die früher gemacht wurden, tragen richtig doll dazu bei, dass noch mehr stigmatisiert wird und dass noch eine größere Kluft zwischen Menschen ohne Schizophrenie und Menschen mit Schizophrenie so, eine, also dass da so eine Kluft aufgeht sozusagen. Und das eher mehr entfremdet und ja, viele Menschen sowieso schon denken oder bei Schizophrenie irgendwie denken, dass es irgendwie seltsam ist oder, und wenn sie dann auch noch Angst vor Menschen wie mir zum Beispiel haben, das finde ich halt ganz schrecklich und das ist so ein Mythos, der mich sehr beschäftigt, wobei es halt jetzt auch neuere Studien gibt, die eben sagen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen eher Opfer von Gewalttaten werden, als dass sie selber gewalttätig werden. Genau. Und dann habe ich noch eine zweite Assoziation. Und zwar, das ist, glaube ich, so ein Mythos, den ich in mir getragen habe, dass man, wenn man psychisch erkrankt ist, so sozusagen zu 100% unheilbar krank ist. Also das habe ich einfach so gefühlt, auch manchmal von außen gesagt bekommen, dass es für mich viel schwieriger sein wird, wieder Fuß zu fassen im Leben und so. Und eine Zeit lang, ja, habe ich da leider richtig fest dran geglaubt, dass ich jetzt halt eben für immer nur krank bin, bis ich mal gelernt habe, dass es ein Kontinuum gibt und dass ich und andere Menschen auch eben nicht nur 100% krank oder 100% gesund sind, sondern dass man sich so dazwischen bewegt. Ja.
Jetzt hast du schon so total viele wichtige Punkte angesprochen. Ich hoffe, ich vergesse das jetzt nicht, damit wir nochmal drauf zurückkommen können. Der Mythos der oder das Stereotyp, das Vorurteil der Gewalttätigkeit ist ja auch eins, womit wir uns in der Arbeitsgruppe, in der wir beide arbeiten, beschäftigen. Generell stigmatisierende Vorstellungen und Einstellungen gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und ich finde es auch spannend, dass das ja was ist, was in Medien eigentlich immer porträtiert wird, ne? Also in sehr, sehr vielen Filmen, in eigentlich fast allen Filmen, die ich zumindest so kenne, über, weiß ich nicht, Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie und irgendwie ja. So diese Diagnosen geht es immer irgendwie auch mit einher mit so einem, naja, Kriminalitäts- oder Gruselfaktor oder sowas. Und auch in Printmedien ist das ja eine Assoziation, die oft gemacht wird, ne? Da hatten wir jetzt auch wurde Studien vorgestellt bei uns in der Arbeitsgruppe, die sich die Entwicklung über die letzten 10 Jahre oder so angeschaut haben und wie stigmatisierend Zeitschriftenartikel vor allem über die Diagnose Schizophrenie eben schreiben. Also das finde ich ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und auch den zweiten Punkt finde ich total wichtig, den du gebracht hast, dass man ist entweder krank oder gesund und das stimmt eigentlich gar nicht, sondern das ist eben eine Ausprägung und da ja auch immer diese Normalität, diese vermeintliche, also was ist eigentlich normal, was ist eigentlich gesund und dass halt Menschen, die irgendwie nicht in das vermeintliche Bild von einer psychischen Normalität sozusagen passen, dann irgendwie als abweichend wahrgenommen oder dargestellt werden, obwohl es halt eigentlich das alles ja irgendwie zur Normalität und zur Realität gehört. So in unserem Erleben. Ja. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen, oder ich habe schon so ein bisschen angeteased, unsere Arbeitsgruppe. Du arbeitest als Peer-Forschende. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, was das ist und warum das ein total wichtiger Beruf ist.
Genau, ich arbeite als, also mein offizieller Jobtitel ist Peer-Researcher. Also ich bin sozusagen eine wissenschaftliche Mitarbeiterin mit eigener Krankheitserfahrung und bringe diese eigene Betroffenheit mit zur Arbeit und genau, also das Ganze bewegt sich im Rahmen der partizipativen Forschung und die Idee dahinter ist eben nicht über Betroffene zu forschen, sondern mit Betroffenen, also nach diesem Motto von der Disability-Bewegung Nothing About Us Without Us, genau, und so kennen wir beide uns ja durch die Arbeitsgruppe, ich jetzt seit Anfang 2023 bin. Genau. Und ich würde sagen, bei mir hält sich so ein bisschen die Waage. Also ich würde sagen, ich bin zu 50% Peer, also irgendwie Betroffene, und zu 50% Researcher, also wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und ist auch nicht jeden Tag gleich. Also mal berate ich aus dieser besonderen Perspektive heraus, aber mal mache ich auch einfach in Anführungszeichen ganz normale wissenschaftliche Arbeit.
Und würdest du sagen, es ist, also ich habe das Gefühl, in dem Projekt, in dem ich arbeite, gibt es auch einen partizipativen Teil, der aber sehr schwer umsetzbar ist oder war, weil es einfach massive bürokratische Hürden gab. So, wer wird dann wie bezahlt, aus welchem Topf, welche Anträge muss man schreiben und so weiter. Und das auch ein Konzept ist, was vielleicht sozusagen nicht jetzt nicht von Seiten der Disability-Bewegung, sondern von Seiten der institutionalisierten Forschung so eine Inklusionsidee hat und dann aber eben man jetzt erstmal noch ausprobieren und rausfinden muss, wie das überhaupt funktioniert und funktionieren kann.
Ja, also du meinst praktisch, ob dass es noch so im Kommen ist? Ja, schon, also es gibt Standorte, also ich weiß jetzt zum Beispiel da in Rüdersdorf in Brandenburg, die haben schon ein paar Jahre Peer Researcher. Und die haben auch einen Podcast, den ich auch höre. Und da hatte ich auch so vom Zuhören das Gefühl, dass es sich über die Jahre entwickelt hat. Also erstmal ist das ja eine total coole Idee. So, ne? Wenn jetzt eine Institution sagt, wir haben irgendwie die ganze Zeit über Betroffene geforscht, sollten wir nicht lieber die Leute auch mal fragen, die das betrifft. So, und das fand ich jetzt von Anfang an richtig cool. Aber dann muss man natürlich trotzdem gucken, wie das Ganze funktionieren kann. Also zum Beispiel, wie können Abläufe gleichzeitig irgendwie sozusagen im Prozess wirklich entstehen und wie können sie Raum haben? Und gleichzeitig gibt es eine Deadline, zu der man aber irgendwas einreichen oder abgeben muss. Und da würde ich sagen, auch bei meiner Stelle war es am Anfang eine Suche und ein Finden von meiner Position, ja.
Wie heißt der Podcast? Vielleicht hat ja jemand noch Interesse.
Der Podcast heißt Das Hinterzimmer. Kann man, glaube ich, überall hören, wo es Podcasts gibt. Und ich finde, die machen das wirklich ganz toll und ganz ehrlich und nachvollziehbar, wie es ihnen geht mit der partizipativen Forschung.
Vielen Dank. Ich schiebe mal eine kleine Empfehlung hinterher und zwar Ariane Prenzell ist eine Professorin, die in Deutschland arbeitet und die hat ein Buch herausgegeben zu partizipativer Forschung und Gender und das fand ich auch sehr interessant, weil man ja also in allen Bereichen, die partizipativ sein sollen, egal jetzt welcher Aspekt der Partizipation oder welche Menschen partizipieren sollen, man immer ja auch Machtgefälle irgendwie reflektieren muss und fand das irgendwie das Buch einen ganz guten Ansatzpunkt. Genau, du bist ja nicht nur Peer-Forscherin, sondern auch in Ausbildung zur Genesungsbegleiterin. Vielleicht hast du ja Lust, das auch noch mal kurz zu erzählen.
Ja, gern. Also ich habe 2022 angefangen mit der Ausbildung zur Ex-In-Genesungsbegleiterin. Und ich glaube, ich würde das, wenn das gerade passt, gern ein bisschen in Kontext setzen, wie das passiert ist, dass ich zu dieser Ausbildung gekommen bin. Also das war irgendwie ein längerer Weg, bis ich mich für die Genesungsbegleitung entschieden habe. Und zwar bin ich ja eigentlich Übersetzerin, habe auch mal noch ein Semester im Master Dolmetschen studiert. Und dann bin ich aber richtig doll erkrankt. Genau, und dann habe ich noch mal als ich dann länger in der Klinik war und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es nochmal mit dem Master in Übersetzen, hatte den fast fertig, habe gedacht, ich habe es geschafft, ist wieder alles normal, hatte wieder eine starke Krise, bin lange ausgefallen, konnte den nicht abschließen und da war ich wirklich dann auch ein halbes Jahr in der Klinik fast. Und dann musste ich alles neu lernen, also angefangen vom Lesen, also ich lese total gerne und ich konnte nicht mehr als eine halbe Seite am Tag lesen und dann habe ich immer geübt, jeden Tag irgendwie ein paar Zeilen mehr zu lesen als den Tag davor. Naja, und genau, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht arbeiten kann und nicht studieren kann, dann muss ich mich ja irgendwie absichern und habe dann Bürgergeld beantragt Genau, und habe da erstmal, ja, habe dann einen Eurojob gemacht in einem Kindermitmachmuseum, das war ganz toll. Auf jeden Fall bin ich dann, war ich auf Instagram und da habe ich, folge ich einer Person, die dann in ihrer Story berichtet hat, ich war jetzt bei meinem letzten Modul von der Ex-Genesungsbegleitung und dann dachte ich, aha, was ist das denn? Das klingt ja irgendwie spannend, dann habe ich das gegoogelt. Also bin ich zum Jobcenter und habe gesagt, so, ich weiß jetzt, was ich machen will. Ich möchte die Ex-Genesungsbegleiter-Ausbildung machen. Und daraufhin hatte die vom Jobcenter genau eine Antwort und meinte so, ja, nee, können Sie nicht machen. Das ist ja nicht empfehlenswert. Ich habe da jetzt auch gerade mal gegoogelt, es gibt ja gar keine Stellen. Und das ist ja eine Verschwendung Ihrer Zeit. Naja, und dann sind wir eben so verblieben. Also ich wollte praktisch, dass sie das fördert und mir das bezahlt, weil das kostet auch einiges an Geld. Und das wollte sie nicht. Und dann habe ich dann gesagt, okay, wenn Sie das nicht wollen, das ist ja nicht in meiner Arbeitszeit, das ist ja am Wochenende, dann mache ich das trotzdem. Und so bin ich, das war jetzt eine lange Geschichte, aber so bin ich zur Genesungsbegleitung gekommen. Und das ist eigentlich, das Konzept dahinter ist, dass eben Betroffene von, also weil man selber von einer psychischen Erkrankung betroffen ist, dass man sich über den Zeitraum von diesem Kurs lernt zu reflektieren, was hat man vielleicht selber noch für Themen, die so hochkommen können, aber dass man eben gut darüber nachdenkt, was man mitbringt und wie man vor allen Dingen anderen Betroffenen helfen kann, sei es jetzt zum Beispiel im klassischen Rahmen, auf einer psychiatrischen Station, dass man zum Beispiel FürsprecherInnen für die betroffene Person ist oder einfach mal spazieren geht und auch einfach mal redet. Also Sachen, wofür vielleicht das Personal auf Station auch manchmal einfach wirklich keine Zeit hat. Und genau, ich fand die Idee so toll mit der Genesungsbegleitung, weil ich mir, glaube ich, habe mir das durchgelesen und dachte, ich hätte mir das so doll gewünscht. Ich hätte mir so doll gewünscht, dass eine Genesungsbegleiterin auf Station gewesen wäre und gesagt hätte, boah, weißt du was, ich habe auch Schizophrenie und das ist jetzt echt scheiße, aber das kann auch wieder anders werden, weil das konnte ich mir nicht vorstellen. Genau.
Danke für deine Erklärung und ja, auch den sozusagen emotionalen Einstieg, das ist ja auch was, worüber wir noch sprechen werden. Du hast ein Buch geschrieben oder hast Texte geschrieben und die wurden als Buch veröffentlicht über deine Erfahrungen. Da wollen wir noch zukommen. Und wenn du als Genesungsbegleiterin arbeitest, in was für einem Rahmen könntest du dir das vorstellen oder was würdest du dir wünschen? Wir haben ja im Vorfeld für die Folge ein bisschen gesprochen und ich weiß nicht, ob du da nochmal drauf eingehen wollen würdest.
Ich kann mir persönlich momentan, also das muss ich vielleicht dazu sagen, momentan nicht vorstellen, auf einer Akutstation zu arbeiten. Und damit meine ich eine geschützte oder wie es halt, wenn man selber auf Station ist, auch heißt halt geschlossene Station. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das wirklich traumatische Erinnerungen für mich sind. Also gar nicht passiert in der Klinik, an der ich jetzt arbeite, aber einfach generell dieses Konzept, die Tür geht zu und klar weiß ich, ich komme da auch raus, also als Mitarbeiterin, aber ich finde es eben sehr schwierig und ich glaube, ich habe da so viele Erfahrungen gemacht, die ich auch teilweise, obwohl ich auch in Therapie bin und so, aber noch nicht alles verarbeitet habe, weil das sind ja schon, jetzt mal nachgerechnet, irgendwie 7 Jahre Psychiatriegeschichte in meinem Leben. Und ich glaube, was ich auch vorhin gesagt habe, aber ich glaube, ich könnte mit meiner Erfahrung die Menschen richtig gut begleiten. Also auch nicht nur bezogen auf meine Diagnose, sondern generell. Aber halt zu welchem Preis so. Mir wird es, glaube ich, auf Dauer da nicht gut gehen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel so in der Tagesklinik, wo es so ein bisschen offener ist, vielleicht wo es nicht so krass für mich wäre. Oder wir haben auch bei uns an der Uniklinik eine Studierendenberatung. Sowas könnte ich mir halt richtig gut vorstellen, weil ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, wie ist es, psychisch erkrankt zu sein und zu studieren.
Hm. Ja, wieder so viele Punkte zum Anknüpfen. Der Punkt, auf den wollte ich sowieso zu sprechen kommen, der geschlossenen Station, den du ja jetzt schon so ein bisschen angetippt hast. Es gibt dazu ja auch ganz viel Forschung, auch eher kritische Forschung zu dem Punkt Zwang in der Psychiatrie. Wie wird es von den Betroffenen erlebt? Du schreibst in deinem Buch, dass du es erlebt hast, teilweise wie ein Gefängnis und dann auf der anderen Seite ja immer wieder irgendwie auch die Diskussion um, es ist ja teilweise auch zum Selbstschutz der Betroffenen, aber wie weit geht das, ne? Wie weit geht es, jemandem absprechen zu können, ich will jetzt dieses Medikament nehmen oder nicht und ich will jetzt hier sein oder nicht? Wie siehst du das?
Ich habe eine zweigeteilte Meinung. Also ich fange mal an, wie meine Gefühle dazu sind. Also ich war schon öfter auf geschützten Stationen und einmal war ich auch gerichtlich untergebracht. Und da konnte ich, also musste ich 6 Wochen da bleiben. Und das war einfach schrecklich. Also ich habe einen ganz großen Freiheitsdrang. Ich glaube, ja, vielleicht sogar von meinen FreundInnen den größten Freiheitsdrang überhaupt schon immer gehabt. Und dann war ich da plötzlich und die Tür war zu und ich wusste, ich komme jetzt hier 6 Wochen nicht weg. Und das, also das war schon Punkt eins, das war so schlimm. Ich habe das ja auch nicht selber entschieden, ich bin da nicht freiwillig hingegangen. Ja, dann wurde wir hatten so eine Terrasse. Und die wurde zu der Zeit umgebaut. Dann hatten wir, jetzt wollte ich schon fast Freigang sagen, aber wir hatten, also manchmal sind wir nur jeden zweiten oder dritten Tag von der Station gekommen, also in den Garten oder irgendwo hin. Und manchmal war das Licht und die Luft so, dass es mich fast erstickt hätte. Weil ich einfach wusste, also man kann ja auch die Fenster nicht aufmachen. Ja. Und auf so vielen Ebenen wurde mir da irgendwie meine Selbstbestimmung genommen. Also ich hatte ja auch keine persönlichen Sachen mehr. Es gab, also auch Handys durfte man nicht benutzen. Also sozusagen auch keinen Kontakt nach draußen, außer wenn man Besuch bekommen hat oder mit einem Münztelefon. Aber da muss man auch erstmal Münzen haben. Und das war alles so, ich glaube, das hat wirklich mein Grundvertrauen in die Welt, das ich vorher eigentlich schon hatte, so richtig zerstört. Und das hat auch was mit mir ganz doll gemacht, mit meinem Selbstwertgefühl, meinem Selbstbewusstsein. Genau, so das ist so das eine. Und auf der anderen Seite habe ich mir schon, also keine Ahnung, nächtelang den Kopf zerbrochen, ob es auch anders geht. Und ich glaube, also mir fällt auch nichts Besseres ein. Also ich war wirklich in der Verfassung, ich brauchte, dass mich jemand schützt. So. Aber vielleicht muss es ja auch keine absolute Antwort sein, sondern eben, ja, manchmal braucht es so einen Schutz für die betreffende Person, aber das kann ja auch so und so aussehen. Ich glaube, das kann ja auch viel menschlicher aussehen und auf Beziehungsaufbau beruhen und auf Erklärungen und auf so Konzepte, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das Weddinger Modell, sowas in Berlin unter Liselotte Mahler eben so etabliert wurde. Da gibt es zum Beispiel keine geschlossenen Türen, auch nicht auf der Akutstation. Da kann man kommen und gehen. So, und das hätte für mich schon ganz viel verändert, wenn ich gewusst hätte, ja, ich kann ja spazieren gehen, wenn ich möchte.
Du schreibst in deinem Buch auch davon, dass du sehr viel Angst hattest, auch in der Psychoseerfahrung und dass es dir geholfen hätte. Das hast du mir, glaube ich, mal erzählt, wenn jemand dir besser erklärt hätte, was jetzt gerade passiert, was stattfindet, wenn jemand sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätte. Das ist ja auch was, was ich so ein bisschen irgendwie rausgehört habe aus deinem Wunsch, was kann ich als Genesungsbegleiterin vielleicht den Menschen bieten, halt genau diesen Raum, diese Zeit zur Verfügung zu stellen. Und wir haben ja beide auch einen ganz tollen Film gesehen kürzlich, der heißt Eva Rose und Rosa Parks. Da geht es um zwei geschlossene, glaube ich, auch Stationen in der Pariser Psychiatrie. Und da hat mich auch so eine Stelle sehr berührt, wo so eine Omi, und ich weiß nicht genau, was ihre Diagnose ist, ob sie auch irgendeine schizoaffektive oder Schizophrenie-Diagnose hat oder ob sie Demenz hat. Auf jeden Fall merkt man, dass sie sehr viel Angst hat und so ja, denkt, dass jemand kommt und sie verletzt und einfach sehr an dieser Angst gefangen. Und sie sagt dann an einer Stelle, dass sie sich so gewünscht hätte, dass die Pflegerin kam und gefragt hat, was brauchen Sie denn, kann ich Ihnen was Gutes tun? Und sie sagte so, ja, ich brauche jetzt mal eine Umarmung, und dann hat sie einen Joghurt bekommen. So. Mhm. Und ich weiß noch, das ganze Kino hat gelacht, und irgendwie ist es ja auch, also es ist so, ne, diese Verzweiflung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Komik dieser Situation, dass man da nicht einfach mal eine Umarmung bekommt, sondern dann so im wahrsten Sinne des Wortes abgespeist wird. Mhm. Und da musste ich gerade dran denken, wie du das geschildert hast, dass das dann da auch irgendwie, also ich stelle mir das auch einfach so sehr unpersönlich und clean irgendwie vor. Man hat da keine Sachen, man kann sich da vielleicht auch nicht so einrichten, wie wenn man weiß, okay, ich gehe jetzt in die Psychiatrie, ich begebe mich da freiwillig hin, weil mir geht's nicht gut, ich nehme mein Teddy mit oder keine Ahnung, sondern man ist da auf einmal und darf da nichts haben. So.
Ja, ich musste auch gerade, als du das gesagt hast, an diese Situation im Film nochmal denken. Und da ist so eine Erinnerung in mir aufgeploppt. Also da war ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Naja, ich rechne jetzt nicht, 2017. Und genau, da hatte ich meine erste Psychose, glaube ich. Auf jeden Fall hatte ich halt so die ganze Zeit Angst, so wie du das auch von der Frau beschrieben hast. Ich hatte immer ganz, ganz doll Angst vor allen. Und es gab eine Krankenschwester, die war, glaube ich, in Ausbildung oder so, aber die kam mir irgendwie trotzdem vertrauenswürdig vor, also so ein bisschen immerhin, das wäre schon mal besser, als dass ich gar keinem vertraut hätte. Und ich habe mich einfach immer so allein gefühlt, also meine Freundin, also beziehungsweise eigentlich ist vor allen Dingen meine beste Freundin zu Besuch gekommen und mein damaliger Partner, aber die konnten eben nicht jeden Tag dahin fahren und ich war einfach so alleine. Und da habe ich sie nämlich auch mal gefragt, da meinte ich so, können Sie mal kommen? Und dann hat sie gesagt, ja, was ist denn? Da habe ich gesagt, könnten Sie mich mal drücken? Und da hat sie auch nur gesagt, das geht nicht. So, und kann ich vielleicht auch auf irgendwelchen Ebenen verstehen, aber in dem Moment dachte ich, also war sie von allen Menschen, die da auf Station waren, halt die vertrauenswürdigste, und ich wollte einfach mal kurz mich gut aufgehoben fühlen und es ging halt nicht.
Ja, das ist so ein bisschen wie das mit der geschlossenen Station, was wir besprochen haben. Es ist irgendwie teilweise nachvollziehbar, aber was das auf der individuellen Ebene mit der Person macht oder was es der Person bedeuten könnte, wenn sie da einfach mal in den Arm genommen wird, steht dann ja auch irgendwie wieder in so einem starken Kontrast dazu. Was anderes, worauf ich eingehen wollte, ist, und es passt auch irgendwie gut dazu, zum Umgang mit Menschen mit Psychoseerfahrung oder in der Psychose, das kann man natürlich überhaupt nicht verallgemeinern, weil die Inhalte ja ganz unterschiedlich sind, aber zum Umgang in unserer Gesellschaft zum einen und auch auf der individuellen Ebene, was du aus deinen Erfahrungen und jetzt vielleicht auch aus deiner Arbeit dir wünschen würdest oder was du Menschen vielleicht auch mitgeben kannst, die jetzt zuhören, die vielleicht Angehörige haben oder die irgendwann vielleicht mal so einer Situation begegnen.
Also vielleicht fange ich mal damit an, was es für mich bedeutet oder wie ich mich fühle, wenn ich eine Psychose habe. Und damit verknüpft auch dieses Bild von der Gesellschaft, worüber wir ja gesprochen haben und in den Medien, dass man ja eigentlich vor Menschen mit Schizophrenie einfach richtig so Angst haben muss. So, und ich kann da nur sagen, es ist nämlich genau andersrum. Wenn man eine Psychose hat, dann hat man meistens, also ich kann nicht für alle sprechen, aber oft einfach ganz doll Angst, fühlt sich verfolgt und fühlt sich nirgendwo sicher. Also für mich war das wirklich irgendwann, mein Sicherheitsraum ist immer kleiner geworden, so von der ganzen Welt, von der Stadt bis zu meiner Wohnung, mein Zimmer, mein Bett, und irgendwann war ich auch in meinem Bett nicht mehr sicher. Und ich würde sozusagen, ich wünsche mir, dass mehr darüber geredet wird, wie das ist, Psychosen zu haben und einfach auch so sozusagen wie so in triologischen Formaten oder meinetwegen auch im Dialog, dass darüber aufgeklärt wird, was das bedeutet. Und da gibt's natürlich verschiedene Aspekte und jeder individuelle Krankheitsweg ist nochmal anders, aber es gibt ja auch Punkte, die ähnlich sind, weil bei mir war es auch so, ich wusste nichts über Schizophrenie. Und plötzlich hatte ich eine Psychose, aber weder ich noch mein Umfeld wussten, was mit mir los ist. Und dann haben wir das sozusagen haben die das noch relativ lange mit mir zusammen ausgehalten, weil wir gar nicht wussten, was wir jetzt machen sollen. Und genau, also ich bin für Aufklärung, dafür, dass man lieber, wie bei allem eigentlich, bei jedem Thema, ne, man sollte in Kontakt treten und darüber reden. Und ich würde nochmal auf die Angehörigen eingehen, also denen würde ich gerne, also an alle Angehörigen da draußen. Bei mir war es so, ich war sehr misstrauisch, also auch gegenüber mir sehr nahestehenden Personen. Aber trotzdem habe ich diese ganzen kleinen und großen Gesten irgendwie noch registriert. Und es gab schon Menschen, also zum Beispiel meine beste Freundin, darüber schreibe ich auch im Buch, der ich immer noch irgendwie innerlich vertraut habe, so ein bisschen immerhin. Und ich habe das alles mitbekommen. Also das war vielleicht so ein bisschen wie so ein Fiebertraum, aber irgendwann bin ich da draußen ja auch wieder aufgewacht. Und ich, auch wenn ich in dem Moment das nicht verbalisieren konnte und auch nicht Dankbarkeit zeigen konnte oder was auch immer, bin ich richtig dankbar, dass so viele Menschen auch geblieben sind. Also es sind auch Menschen aus meinem Leben verschwunden, aber einfach, dass es so Konstanten in meinem Leben gibt und die das zusammen mit mir ausgehalten haben. Und so für die Angehörigen, so kümmert euch gut um euch. Also ich habe es ja bei meinen Angehörigen gesehen, das ist eine schwierige Zeit und you cannot pour from an empty cup. Klar ist das dann in dem Moment, wenn ich jetzt eine Psychose hatte und da hätte jetzt eine Freundin vielleicht gesagt, ich kann deinen Gedanken jetzt nach 2 Stunden nicht mehr folgen, so, ich brauche jetzt eine Pause. Natürlich wäre das ja trotzdem irgendwie auch traurig für mich gewesen, aber ich finde es halt so wichtig, weil nur wenn man selber Kraft hat, kann man überhaupt auch als Angehöriger noch was geben.
Du schreibst ja auch in deinem Buch über Angehörigenerfahrung und da ja auch über diese Gefühle der Hilflosigkeit und Ohnmacht, die da auch manchmal mit einhergehen, dass man vielleicht der Person gerne helfen will, aber es dann halt irgendwie auch nicht kann. Und das ist ja ein sehr schwieriges Konglomerat, ne? Zum einen, okay, ich möchte da sein, na, auch wie du jetzt geschildert hast, die Person nimmt es wahr, auch wenn man es vielleicht in dem Moment nicht, ihr nicht anmerken kann, aber auch, wie weit reicht meine eigene Kraft und wie gehe ich um, vielleicht auch mit dem Gefühl der Verzweiflung der Person jetzt irgendwie doch nicht helfen zu können. Das ist ja wirklich auch irgendwie sehr viel, ne?
Ja, hast du schön zusammengefasst.
Genau, und gesamtgesellschaftlich jetzt mal in ganz, ganz großen Dimensionen.
Was ich mir da wünsche, wie der Umgang mit Menschen mit Schizophrenie ist. Ich hatte gerade irgendwie so ein Bild im Kopf, so, weiß nicht, wenn man manchmal, was weiß ich, am Bahnhof lang geht oder so, oder ich bin auch letztens mit dem Fahrrad gefahren und war dann an der Ampel und da war auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Mann, der hat mit sich selbst geredet und immer so um sich geschlagen und gefuchtelt, als ob da jemand wäre, der ihm was antun will und so. Und ich habe ja selber Schizophrenie-Erfahrung und trotzdem habe ich mich im ersten Moment vor der Person erschrocken. Und also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er irgendwie wahnhaft war oder so. Und ich denke, dass wir alle viel sensibler damit mit dem Thema umgehen sollten. Also ich bin dann weitergefahren, aber ich habe auch die ganze Zeit noch drüber nachgedacht, was ich jetzt hätte machen können, irgendwie mit ihm reden oder ja, weiß ich nicht. Eben, wovor ich mich scheue, ist dann deswegen einen Krankenwagen zu rufen, ne? Weil ich dann denke, das möchte die Person ja vielleicht gar nicht. Manche Menschen hören ja auch Stimmen und oder sind im Wahn und sind damit zufrieden. So, bei mir war es halt nicht so, aber genau, ich glaube, gesamtgesellschaftlich bezogen auf Schizophrenie, aber vielleicht auch auf andere psychische Erkrankungen, wünsche ich mir, dass es eine echte, das klingt jetzt utopisch, aber ich wünsche mir trotzdem, dass es so eine echte Akzeptanz gibt. Weil manchmal, das macht jetzt vielleicht ein anderes Thema auf, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bin in Anführungszeichen in den Augen mancher eine gute Betroffene, eine Vorzeigebetroffene. Ich kann mich jetzt artikulieren, ich kann wieder lesen, ich gehe zur Arbeit. So, und dann sagen Menschen sowas wie, ja, also bei dir hätte ich das aber nicht gedacht. Also du wirkst, also und dann frage ich mich immer, ja, aber Entschuldigung mal, wie sieht denn jemand aus, der Schizophrenie hat? Oder wie wirkt denn jemand, der Schizophrenie hat? Genau, und ich wünsche mir so eine echte Akzeptanz und so ein Stück, also nicht nur ein Stück weit, also richtig doll erlebe ich das auf der Arbeit, diese Akzeptanz, weil ich bin letztes Jahr ja nochmal für eine längere Zeit erkrankt, da hatte ich eine Psychose und ich bin wiedergekommen und alle im Team waren so, schön, dass du wieder da bist, und dann haben wir auch manchmal drüber gesprochen und dann haben wir, also ich hatte das Gefühl, nicht die Zeit ist stehen geblieben, aber so, ich konnte einfach wieder auf meinen Platz huschen und es ging weiter. Und da habe ich so eine Akzeptanz gespürt.
Also es wurde gehandhabt wie einfach eben eine Krankheitsepisode, die man hat, aber nicht so ein Psychose, wow, so.
Ja, das auch. Ja. Mhm. Und auch trotzdem an manchen Stellen so sehr aufrichtige Nachfragen. Und dann aber auch, also eben nicht diese Reaktion, na schön, dass du auch mal wieder da bist, so, wo warst du denn die ganze Zeit, sondern so ein echter Austausch und ja, Austausch auf Augenhöhe und Akzeptanz, dass es halt bei mir manchmal so ist. Wobei ich da halt auch wieder denke, andere Menschen können ja auch aus anderen Gründen mal ausfallen. Also nur, weil ich diese Diagnose habe, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie jedes Jahr einmal erkranke oder so.
Ja, du hast auch das Thema aufgemacht mit der, in Anführungsstrichen, guten Vorzeigebetroffenen. Und du schreibst relativ am Anfang von deinem Buch über diese, was machst du eigentlich so und wie geht's dir so, und so das Gefühl von, naja, man muss darauf in unserer Gesellschaft entweder eine gute Antwort haben oder einfach eine, die nichtssagend ist. So, ja, ich arbeite von zu Hause oder ich studiere oder ja, mir geht's gut oder so. Und aber einen, du hast ja auch von deinem Lebenslauf vorher gesprochen und wie du jetzt sozusagen an den Punkt gekommen bist, an dem du beruflich bist, und dass es eben Menschen gibt, die in Anführungsstrichen Lücken im Lebenslauf haben oder die vielleicht auch einfach mal nicht wissen, was sie machen wollen oder nicht mehr können, und dass man eben auch mal sagt, ja, mir ging's scheiße, ich hatte eine Psychose, und dass das irgendwie auch normalisiert wird und nicht mit so einem mehr gesellschaftlichen Stigma letztendlich auch wieder verbunden ist. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das war für mich, deswegen habe ich auch den Text geschrieben, eine richtig lange Zeit so eine richtig unangenehme Frage. Dieses, wenn man irgendwo neu hingekommen ist, vielleicht Freunde von Freunden oder ja, wie auch immer, eine Begegnung, und irgendwann kommt dann diese Frage, ja, sag mal, was machst du eigentlich so? Und mir fiel es so schwer, darauf zu antworten, weil die Antwort, naja, ich bin zu Hause und ich muss mich 3 Stunden lang überreden, dass ich in den Supermarkt gehe. Und manchmal kann es passieren, dass ich den Besuch im Supermarkt abbreche, alles wieder zurücklege und nach Hause gehe, weil ich es nicht schaffe, an der Kasse zu bezahlen. So, das ist keine Antwort, die jemand hören möchte. Also es kommt natürlich auf das Niveau der Beziehung an, ne? Aber wenn man jemanden gerade kennenlernt, das ist eine Aussage, da erntet man, glaube ich, höchstens Betroffenheit. Und es fiel mir also sehr schwer, auf diese Frage zu antworten. Und ich glaube jetzt, vielleicht schon als ich diesen 1-Euro-Job angenommen habe, das fanden zwar manche Menschen auch noch so ein bisschen befremdlich, warum ich das gemacht habe, aber da konnte ich immerhin sagen, ja, ich arbeite da in dem Kindermitmachmuseum. Und dann wurde es für die anderen, glaube ich, erträglicher, dass ich jetzt einen Plan habe, dass ich was zu berichten habe. Und für mich wurde es dadurch auch erträglicher. Ja.
Also wie so eine Erwartung in der Gesellschaft, ne, wieder dieser Normalität in Anführungsstrichen zu folgen, egal in welchem, na jetzt dann in dem Sinne halt der beruflichen Normalität oder dem Werdegang, und dass, wenn jemand davon abweicht, davon, was vermeintlich die Normalität ist, dass es zu, ja, vielleicht auch merkwürdigen Gefühlen beim Gegenüber führt und irgendwie Fragen und Unverständnis, und das dann einfach eine sehr unangenehme Situation werden kann für alle Beteiligten. So.
Ja, genau. Also ich habe es schon manchmal versucht, ehrlicher zu sagen, so wie, ne, zur Zeit studiere ich nicht oder ich bin vor allen Dingen zu Hause oder so, aber dann kommt als nächstes die Frage, und ich meine damit jetzt wirklich eine Begegnung mit jemandem, den man vorher noch nicht getroffen hat, ne? Aber dann kommt jetzt nicht die Frage, warum bist du denn die ganze Zeit zu Hause? Und irgendwann kommt es dann zu dem Thema, naja, ich hatte eine Psychose, ich war stationär untergebracht, so, und das ist auch viel zu verdauen. Und gleichzeitig wünschte ich, dass es normaler wäre, darüber zu reden, damit es eben nicht so eine große Kluft ist. Also dadurch habe ich mich ja auch total versteckt und dafür geschämt, dass das eben so war. Aber ich war eben krank und dann war ich im Krankenhaus. Und dann musste ich mein Leben irgendwie wieder aufbauen.
Meinst du, was auch reinspielt, ist, naja, sozusagen diese Erwartung im Neoliberalismus, jeder ist sozusagen seines eigenen Glückes Schmied. Das gibt ja so einen Spruch. Und an einer Stelle schreibst du, dass du zum Arzt gehst und dann Angst hast, dass das Urteil lautet, naja, du strengst dich einfach nicht genug an. Also für mich klang es so, aber du kannst mich auch gern korrigieren, dass es in einem eher auch in so einer depressiven Episode vielleicht war. Also in der Schizophrenie gibt es ja immer das Residuum, wo man dann na, auch in eine Art depressive Symptomatik kommen kann. Und das ist ja, glaube ich, auch was Menschen mit Depressionen oft erleben, diese Gefühle von, naja, ich streng mich nicht genug an. Dann sagen Leute, geh mal raus, mach mal Sport, das Leben ist doch schön. Und dann wird es geframed und eingeordnet als so ein, naja, das ist das Problem ist die Person und die macht irgendwas nicht richtig und deswegen ist sie jetzt irgendwie krank, so.
Ja, also dieses mit dem, dass ich mich nicht genug anstrenge, das habe ich schon die ganze Zeit, bevor ich zu dieser Hausärztin gegangen bin, also praktisch der Punkt mit der Hausärztin war der, wo ich überhaupt das erste Mal sowas Ähnliches wie eine Diagnose bekommen habe, wo das alles so in Gang gekommen ist, aber ich habe mich ja schon viel vorher so gefühlt, im Studium und habe immer gedacht, also manchmal war ich auch glücklich, aber manchmal eben auch nicht. Und ich habe dann immer gedacht, naja, du musst dich doch nur mehr anstrengen, mehr freuen, was du gesagt hast, mehr rausgehen, mehr machen, mehr leisten. Ich muss noch das abschließen, das Studium abschließen und dann wird es irgendwann besser. Und ich habe das so doll, mich so doll zusammengerissen, weil ich so gern von dem, was ich vermeintlich dachte, was normal ist, um mich normal zu fühlen und so wie die anderen, wobei das ja auch wieder so ist, man kann ja nicht in die Menschen reingucken und ich habe dann hinterher, als ich dann mal offengelegt habe, also nach dem Studium und nochmal mit den KommilitonInnen gesprochen habe, kam halt auch raus, dass da auch mehrere waren, die psychische Probleme hatten oder eine psychische Erkrankung vielmehr gesagt, aber ja, da war dieses, ich dachte, wenn ich mich genug zusammenreiße und wenn ich mich genug anstrenge, dann kann ich mich normal fühlen oder gut fühlen. Und als die Hausärztin damals, die hat mich wirklich angeguckt und hat gesagt, sie können das nicht lösen, indem sie sich noch mehr anstrengen. Und sie sind nicht schuld daran. Und das war so krass. Das hat mich so berührt. Ich habe so geweint, als ob sie meine Gedanken sozusagen gelesen hätte vorher. Und da ist mir erstmal klar geworden, was da für eine große Last auf mir war, dass ich wirklich dachte, ich bin allein für mein Glück verantwortlich. Und das ist ja so ein bisschen, was du zitiert hast. Na, finde ich eben nicht.
Ja, das ist ja auch so ein Phänomen. Also ich meine, die Psychologie, Psychotherapie, das ist ja generell ein sehr oder oft ein sehr individualisierender Blick auf den Menschen, so das ist die Person und die hat die Symptome, weil das und das und das. Oder in der Psychiatrie und die Person kriegt jetzt Medikamente und dann sind die Symptome weg und dann so, ne? Und alles zirkuliert aber sehr oft um das Individuum und was muss das Individuum machen, damit es nicht wieder zu einem Symptomausbruch kommt oder ne, wie kann ich mich verhalten? Und es stimmt ja auch, letztendlich hat man ja bestimmte Dinge, auf die man achten sollte, wenn man eine psychische Erkrankung hat oder auf die man achten kann, um zu genesen oder um irgendwie sich, ich sag mal, in der Schwingung zu bleiben und die Ausschläge der Schwingung nicht zu groß werden zu lassen und solche Dinge. Aber oft ist es, glaube ich, oder besteht eben die Gefahr zu rutschen in so ein, naja, aber hätte man dies und das gemacht oder aber wenn du das und das machst, dann bleibst du gesund und manche Dinge liegen aber vielleicht eben doch nicht in der Kontrolle der Erkrankten oder bestimmte Belastungsfaktoren in unserer Gesellschaft und sei es halt nur in Anführungsstrichen der Leistungsdruck oder an einer anderen Stelle sprichst du auch die Erwartungen, wie eine Frau zu sein hat oder wie eine Frau auszusehen hat oder na, so Geschlechterrollen oder auch ja, andere Belastungen, die im Leben stattfinden können und die wir uns ja auch nicht immer aussuchen. Und das wird ja nicht ausgeblendet, ne? Also es wird ja in Therapien auch einbezogen, aber bestimmte Dinge wie eben zum Beispiel Leben in einer Gesellschaft mit Leistungsdruck, das wird halt oft nicht einbezogen. Und dann, glaube ich, gibt es viele Menschen, die da sitzen, die irgendwie ja, psychisch erkranken oder die, denen es einfach nicht gut geht, unter welchem Label auch immer, und die dann denken, naja, ist aber, ich bin halt das Problem, weil ich es nicht gut genug mache, so irgendwie.
Ja, das würde ich sagen, konnte ich auch noch mal ganz gut sehen in meinem Leben. Also letztes Jahr lief alles supidupi. Ich hatte den Job an der Uni, bei unserem Team schon Monate davor angefangen. Ich habe mich da wohlgefühlt. Ich hatte ein erfülltes Sozialleben. Ich hatte noch Zeit für meine Hobbys trotzdem. So, ich habe, was weiß ich, ich mache immer so silly little walk for my silly mental health. So, habe ich gemacht. Also sozusagen lehrbuchartig habe ich alles befolgt, was ich machen soll. Naja, und dann ist so eine Sache passiert. Und dann bin ich trotzdem in die Psychose geraten, obwohl ich alles in Anführungszeichen richtig gemacht habe. Und was ich aber noch sagen wollte, auch zusätzlich, ist, dass ich es manchmal aber auch beruhigend finde in der Therapie, das hat mir meine Therapeutin zu mir gesagt, dass es eben auch Faktoren gibt, die ich beeinflussen kann. Also, dass ich mich nicht so ganz ausgeliefert fühle. Das ist eben für mich besonders wichtig, also gerade bei Schizophrenie ganz wichtig ist, guter, ausreichender Schlaf und so eine Routine. Also ich gehe meistens um dieselbe Uhrzeit ins Bett und stehe um dieselbe Uhrzeit auf. Sowas. Und das fand ich dann irgendwie beruhigend zu wissen, okay, ich kann aber was machen, damit es weniger wahrscheinlich ist, dass es nochmal zu einer Krankheitsepisode kommt. Ja, weil wirklich eine Psychose ein Zustand ist, in dem ich nicht gern bin.
Mhm. Ja. Ich habe jetzt sozusagen meine Stichpunkte auch so ein bisschen durch, aber würde vielleicht gerne auch, um das auch abzurunden oder so, zu dem Punkt der Stigmatisierung nochmal zurückkommen. Das ist ja nun das Thema der Arbeitsgruppe, in der wir beide arbeiten. Wir haben das angesprochen, wir haben die Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen angesprochen. Was glaubst du, gibt es für Schritte, die vielleicht auch noch ausgebaut werden könnten? Oder wenn jetzt Menschen sagen, okay, ich habe mich mit dem Thema auch noch gar nicht vielleicht so viel befasst, aber was kann ich denn individuell tun? Weiß ich nicht, was kann ich lesen? Wo kann ich anfangen, diese Stigmatisierungsprozesse zu verstehen?
Ich glaube, was am wichtigsten ist, ist der Kontakt. So, also es gibt ja auch Studien, die belegen, zum Abbau von Vorurteilen sind eben Kontaktinterventionen am wirksamsten. Und ich glaube, das funktioniert schon ganz gut so für manche Erkrankungen, so für Depressionen zum Beispiel. Aber für Schizophrenie, also mir ist jedenfalls noch keine Kontaktintervention in letzter Zeit untergekommen. Und damit meine ich, keine Ahnung, zum Beispiel ich mit Schizophrenie setze mich irgendwo hin. Man kann, weiß nicht, wie so eine Abendveranstaltung oder so, und dann kommen vielleicht 20 Leute und dann können die mir vielleicht einfach Fragen stellen zu, wie ich mich fühle, wenn ich eine Psychose habe, was das bedeutet, was es mit meinen Angehörigen macht und so. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, also so vielleicht auch im Sinne der Aufklärung, aber eben über diesen Kontakt, da habe ich schon auch selber die Erfahrung gemacht, dass das am besten hilft. Also weil, das sage ich, weil Georg Schomerus, also unser Professor und Arbeitsgruppenleiter, der gibt immer so eine, ja, der macht eine Vorlesung über die verschiedenen Erkrankungen, unter anderem über Schizophrenie. Und da hat er mich auch mal, also, oder schon zweimal, eingeladen als Interviewpartnerin. Also er hat praktisch Schizophrenie vorgestellt. Dann haben wir so ein Gespräch geführt, er hat mich Sachen gefragt und die Studierenden konnten mir dann auch Fragen stellen. Und ich hatte richtig das Gefühl, dass sie da was mitnehmen konnten. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, weil das sind ja sozusagen die zukünftigen ÄrztInnen. Und stell dir mal vor, da arbeitet vielleicht eine von denen später in der Notaufnahme und dann komme ich dahin oder auch jemand anders mit einer Erkrankung und die erinnert sich vielleicht daran, an mein Gesicht, was ich gesagt habe, dass Kontaktaufbau wichtig ist, also so Beziehungsaufbau sozusagen, gerade wenn jemand so doll verängstigt ist oder vielleicht auch um sich schlägt, aber vielleicht in Wirklichkeit nur Angst hat. Also sowas. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das könnte was verändern. Und da würde ich mir auch wünschen, dass es das mehr gäbe, so in der Community.
Also, dass mehr Menschen sich vielleicht auch trauen, darüber zu sprechen, damit man vielleicht eben auch verschiedene Erfahrungen kennenlernt. Weil natürlich gibt es diese Kategorien und diese Diagnosen und gleichzeitig gibt es ja zum Beispiel mehrere psychische Erkrankungsbilder, die mit einer Psychose einhergehen können, also bipolare Erkrankungen auch oder andere schizoaffektive Erkrankungen. Und wenn mehr Menschen darüber sprechen und vielleicht auch die Heterogenität der Erfahrungen deutlich wird und das natürlich insbesondere an die sogenannten First Responders, also ich denke jetzt auch viel an so Polizei, die, also das sieht man und hört man ja immer mal wieder in den Medien, die dann auf Leute schießen, die irgendwie gerade in der Psychose sind, das ist ja schrecklich und das ist ja was, wo einfach sehr viel mehr Weiterbildung und Aufklärung nötig ist, aber eben auch bei NotärztInnen und in der Notaufnahme oder im Krankenwagen so. Also dass das eine Stelle ist, glaube ich, wo viel mehr noch mit Betroffenen gesprochen werden muss und um auch deren Perspektive verstehen zu können und sich vielleicht im Einsatz zum Beispiel dann daran zu erinnern, aber auch für die Gesellschaft, um sowas entgegenzusetzen. Also ne, dann denkt man wieder an irgendwelche Hollywood-Filme, wo die Person, die gefährlich ist mit der psychischen Erkrankung und dann man aber hört, also ne, zum Beispiel auch der Film, von dem wir vorhin gesprochen haben, ich setze den auch nochmal in die Info zum Podcast, wo man einfach nur Geschichten erzählt bekommt und hört, wie es den Personen geht und erging in ihrem Leben und irgendwie so die Menschlichkeit wieder viel mehr vermittelt wird, ja, als da läuft eine Diagnose auf zwei Beinen und das ist irgendwie gefährlich oder mythisch oder irgendwie versteht man es nicht, sondern das sind Menschen mit Geschichten, die irgendwie bewegend und berührend sind, so.
Das hast du gerade voll schön gesagt, also dass ja auch keine Diagnose auf zwei Beinen ist und sehr treffend und will dazu auch nochmal sagen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen eben viel mehr sind als nur die Diagnose. Also klar, ne, so ich kann jetzt nicht sagen, die Diagnose hat keinen Einfluss auf mein Leben oder die Erkrankung hat keinen Einfluss auf mein Leben, aber ich bin viel mehr als das und ich will gesehen werden und ich denke, das wollen alle Menschen mit Erkrankung, aber auch generell alle Menschen. Aber ich möchte nicht nur gesehen werden, wenn ich gut funktioniere und bequem bin und in die Gesellschaft gut reinpasse, sondern ich will auch gesehen und mitgedacht werden, wenn es mir mal nicht gut geht.
Ja, ich würde dir, glaube ich, damit auch gern das letzte Wort lassen. Und nur noch mal darauf verweisen, dass man Celines Buch natürlich bestellen kann, wenn ihr darüber noch mal lesen möchtet. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr von der Perspektive kennenlernen. Und vielen Dank, Celine, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen und ehrlich, so erlebe ich das immer, dass du so sehr nahbar auch darüber sprichst. Und ich hoffe, dass es den Menschen, die zuhören, dann genauso geht wie mir und sie ein bisschen offener dann durch die Welt gehen.
Danke für das schöne Gespräch.